zweite Jahrhundert vor Jesus und mein Volk, ich bin Jude, Jude hört niemals auf, Jude zu sein, mein Volk ist konfrontiert mit gerade das Gleiche, welche Deutschland zugrunde gerichtet hat in ihrer christlichen Kultur, mit den Griechen. Denn die Griechen sind die grundlegende Kultur des christlichen Abendland. Wenn man das betrachtet, was sie geschaffen hat, ist es wirklich zu staunen. Die Bildhauer, wir haben fast nur in Kopien von den Römern, aber Phidias und Myron und die anderen haben ein Niveau geschaffen, die die ganze Mittelalter und Renaissance bestaunt haben. Der Parthenon, sicherlich die schönste und zentralste Gebäude der Welt, vielleicht nur nicht so wichtig wie Gottes eigene Tempel. Die Philosophen, das mit Platon und Aristoteles, die Dramatiker, Aeschylus und Sophokles, Sophokles die einzige Dramatiker, die ich im gleichen Atemzug mit Shakespeare nennen würde. Und in alle Bereiche, das war eine überlegene Kultur. Und wie gesagt, die Deutschen sind zur Schnecke gemacht unter dieser Kultur, denn in Mitte des 18. Jahrhunderts, die deutsche Kultur war noch christlich. Man hat Händel, man hat Bach, man hat Klopstock, der eine sehr starke Auswirkung auf Goethe gehabt hat, in sein berühmtes Gedicht »Der Messias«. Es war eine christliche geprägte Kultur und dann kippt alles um unter die Gewalt die antike Zivilisation der Griechen. Es gibt ein Buch, die Herrschaft der griechischen Kultur über Deutschland 1760 bis 1830. Die deutsche Kultur hört auf, eine christliche Kultur, und wird eine Kultur von Goethe, Schiller und anderen, die von der Antike, Herrn Hölderlin und Kleist und wie sie alle heißen, ich kenne mich gar nicht in Kultur. Ich weiß, unser Kreisen hat viel zu wenig Interesse und das ist ein großer Schade, weil das sehr großer Verlust. Deutschland ist besiegt von dieser Kultur, die sicher gab auch Christen wie Claudius und Lavater und andere. Aber die deutsche Kultur wandelt sich um in Mitte des 18. Jahrhunderts. Und diese überragende Kultur, und ich werde es nicht klein machen, denn es war eine sehr große Kultur, diese Kultur begegnet Gottes Volk im 2. Jahrhundert vor Christus. Und zwar, die Juden haben alles erlebt von Unterdrücker, aber sowas haben sie nie erlebt. Zuerst die oberen Schichten in Israel, wie das immer der Fall war, auch unter die Römer, haben sich griechisch gebärt. Sie haben ihr Kinder im Gymnasium geschickt, sie haben ihr Kinder griechisch statt hebräische Namen gegeben, sie haben sich gebeugt, die Übergewicht wie die Deutsche, die Übergewicht der griechischen Kultur. Und dann kommt der Mann, der die Entscheidung gemacht, wie später Hitler und früher der Pharao und andere, dieses Volk zu Schnecke zu machen, Antiochus Epiphanes, der Vierte. Und er hat gesagt, ich habe nichts gegen die Juden als Menschen, aber ich habe was gegen diesen Glaube. Denn er hat gespürt, wie alle Heiden, dass etwas überlegen war in das jüdische Glaube, wo die griechische Glaube ein primitiver Glaube, die sind sehr vermenschlicht, ihr Götzen, und es ist überhaupt nicht auf dem Niveau ihrer großen Kultur, wo Israel hat eine einmalige Glaube, eine Glaube an einen Gott, eine Überlieferung durch die Propheten, die zurück zu Mose, sehr zentral. Und der Antiochus hat gesagt, der muss umgebracht. Die Kultur, nicht die Juden. Das war nicht Hitler, sondern eine ganz andere Art. Wir werden dieses Judentum zunichte machen, dass die Juden gute Grieche werden und wie uns und unsere Götzen anbeten. Und er hat per Gesetz, der war der Herrscher, gesagt, der Tempel wird in einen Götzendienst verwandelt, und das war es, total verunreinigt, in einen Götzendienst für griechische Götzen. Öffentliche Gebet unter den Juden wird verboten, Judentum wird erlöscht. Wie Hitler wollte Juden erlöschen, die wollten Judentum erlöschen. Und wir Juden haben immer das Problem, dass wir neigen in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist anzupassen an die gegenwärtige Kultur, wie die deutschen Juden sehr an die deutsche Kultur, sehr angepasst und was sogar mittragende Kräfte und teilweise durchtragende Kräfte dieser Kultur, oder sich zu Ghettoisierung mit ihr Glauben, sich abzutrennen nach der Schriftverständnis und ihr Glaube zu pflegen. Ganz weit weg von Jerusalem gab eine Familie. Die könnten aus die große Glaubensgegend Deutschland. Sie wissen, was die größte Glaubensgegend Deutschland, das sind die Erzgebirge. Haben wir jemanden hier von den Erzgebirgen? Das ist eine Schade, weil das ist eine fantastische Glaubensgegend, die Erzgebirge, wo ich vielmals gesprochen, natürlich Württemberg, Schwabenland spielt auch eine wichtige Rolle und so. Abseits, wie Erzgebirge, wie Schwarzwald und so weiter, gab eine Familie, die entsetzt war. Die haben gesagt, wir haben die einzige wahre Gott. Die Griechen haben ein primitiver Glaube, und das ist wahr. Und die Kultur kann man schätzen, aber das Zentrale im Leben ist das Leben mit Gott. Und die haben einen Aufstand gemacht. Diese Familie heißt die Makkabäer-Familie. Und diese Familie, Gott hat geschickt, eine militärische Genie. Dieser Mann hat nicht die geringste Ahnung, was Militär war, aber Gott hat ihm eine Gabe gegeben, wie die Juden, die nach Israel gingen, keine Ahnung von Agrarwissenschaft, weil sie dürfen kein Land besitzen in Osteuropa und haben das Land zu blühen gemacht, weil das Gottesvolk sind, denn diese Gabe kommen von Gott. Und dieser Judas Makkabäus war ein militärischer Genie, wie Dayan, ein militärischer, die einäugige Dayan. Und er mit seiner Familie haben die Griechisch besiegt, vertrieben und dann kommt der entscheidende Moment. Die alte Tempel, die in ein Götzenhaus verwandelt, war unrein. Man konnte keinen Gottesdienst da machen, es muss gereinigt sein. Und das Erste, was man braucht, war Öl, um die Menorah, die siebenarmige Menorah, zu beleuchten. Und die haben nur genug gereinigte Öl für einen Tag. Aber dieser Öl hat gedauert durch eine Wunde, die Josephus auch außerbiblisch berichtet, 8 Tage. Deswegen die Hanukkah-Menorah hat 8 Zweige und die zentrale, wie die normale Menorah, 7 Zweige mit dem Mittel. Die 8 Tage, das ist ein großes Licht. Wunde. Dazu, und das ist, was sehr wenig Theologen, ich habe mit bekannten Professoren gesprochen, die keine Ahnung gehabt haben, ja. Es ist ein Tempeleinweihungsfest, denn die Tempel wird gereinigt, wird neu durch Gebet und Waschungen und verschiedenen anderes, wird neu eingeweiht sein. Und wer hat das zum Herz genommen? Kein anderes als Jesus von Nazareth. Denn der wichtigste Satz, den Jesus je gesprochen, er hat es nur einmal gesagt, hat er nicht gesagt auf Yom Kippur, das ist mein Geburtstag, das ist der höchste Feiertag, der Tag der Versöhnung, die sehr mit Jesu Kreuz zu tun hat, noch von der große Passafest, die beliebteste aller Feste, sondern auf diese neue, nicht so wichtige Fest, der Fest der Licht und der Fest der Tempeleinweihung. Und vor diese Fest, Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Jede Jude, wir müssen uns historisch denken, ich bin promovierter Historiker, ich werde längst Professor für Geschichte, wenn ich so geblieben. Wir müssen denken, die Mentalität, wenn ein Jude das hört, direkt, ja, ein bisschen mehr als 100 Jahre nach die große letzte Wunde, die Gott getan hat, er denkt an 2 Sachen. Er denkt an, und Gott sprach, es war Licht, denn es wurde Licht. Wer kennt Heidenschöpfung? Mein Lieblingsgott, das soll jeder kennen. Das ist ein zentraler Teil unserer Kultur, christlicher Kultur. Und er denkt gleich an der Hanukkah-Fest, der Fest des Lichts. Aber Jesus sagt die Worte, ich und der Vater sind eins, der er nur einmal gesagt hat. Die wichtigste Satz, die Jesus je gesprochen hat, nicht auf die Yom Kippur-Fest, nicht auf der Passafest, sondern auf die Fest der Tempeleinweihung. Was meint er? Ich und der Vater sind eins. Weil Jesus hat auch ständig gesagt, der Tempel, dieser Tempel wird zerstört. Die Tempel, die eingeweiht war in die Makkabäerzeit. Aber ich baue die wieder in 3 Tagen. Was meint er damit? Von Kreuz zur Auferstehung, die messianische Tempel. Und dann sagt er in dieser Beziehung, ich und der Vater sind eins. Ich bin der Tempel Gottes. Ich bin der ewige Tempel Gottes und ich bin der Licht der Welt. Und weil das so ist, und das ist kaum bekannt heute, die erste Gemeinde, wer war die erste Gemeinde? Wer von euch weiß, wer die erste christliche Gemeinde war? Von wo kommen sie her? Die waren Juden. Und wo waren sie? Vor 3 Jahren gibt nur Juden als Gläubige, als Christen. Und das war die Gemeinde, die arme Gemeinde in Jerusalem. Diese Gemeinde, niemand weiß, wenn Jesus geboren war. Niemand hat eine Ahnung. Aber diese Gemeinde hat mit Recht gesagt, wir feiern die Geburt Jesu auf die Einweihung Tempelfest, auf die Lichtfest, auf die Hanukkahfest. Und so wurde die Geburt Jesus ursprünglich gefeiert auf diese Fest. Der Fest des Licht und der Fest der Tempeleinweihung, wo Jesus die wichtigste Satz, die er je gesagt hat, ich und der Vater sind eins, gesagt hat. Und es gibt in viel frommen Kreisen, vor allem die besondere Fromme, die sind Sektierer, die hören auf, Weihnachten zu feiern und sagen, das ist nur Geschäft, das ist nur ein heidnisches Fest. Es ist überhaupt nicht heidnisch, es ist jüdisch. Alle unsere Feste sind jüdisch. Und das ist begraben durch den Antisemitismus der Kirchenväter. Die Bibel kennt keinen Antisemitismus. Die Kirchenväter waren alle antisemitisch und sie haben sich distanziert von Israel und von der Erbe. Und ihr habt bezahlt. Ihr habt bezahlt mit Auschwitz unter anderem. Aber wir auch. So schlimm war diese Entfernung von der jüdischen Wurzel, dass Adolf von Harnack, der berühmteste Liberaltheologe des späten 19. Jahrhunderts, hat einen Aufsatz geschrieben über, was er nennt, die primitive jüdische Glaube. Und ein bekannter Rabbiner hat ihn geschrieben und gesagt, ich will mit Ihnen darüber reden. Er hat gewusst, dass Harnack keine Ahnung von dieser Sache. Harnack hat geweigert, mit ihm zu reden. Ich habe ein Gedicht veröffentlicht über diese Themen. Wenn er weigert sich, mit einem jüdischen Rabbiner zu reden, unter seine Wörter, dann weigert er sich, mit Jesus zu reden. Rabbi, unser Jesu. So weit ist der Antisemitismus und die Überheblichkeit gegen die Juden, wo Paulus warnt uns in Römer 11 über Überhebung über die Juden. Und das ist die Geschichte der christlichen Abendland bis unsere Zeit. Diese Thema, Hanukkah, Advent, Weihnachten, hat noch viel anderes uns zu bieten. Und ich werde euch erst anfangen mit einem Gebet. Sie haben bemerkt, ich habe nicht am Anfang gebetet, aber jetzt bete ich, dass Gebet zu dem Hanukkah-Fest immer gebetet wird. Die Tempeleinweihungsfest, Psalm 30. Ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt, du hast mich am Leben erhalten, aber sie müssen in die Grube fahren. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preisigt seinen heiligen Namen, denn sein Zorn währet ein Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Ich aber sprach, als er mir gut ging, ich würde nimmermehr wanken, denn Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Fels gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich, und zum Herrn flehte ich, was nutzt dir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen, Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde, Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Amen. Warum haben wir dieses Lied gesungen, Tochter Zion? Wer weiß, von wem das stammt? Von Georg Friedrich Händel. Wer weiß, aus welchem Stück das stammt? Judas Maccabäus, ja, eine der drei Oratorien, die man in Deutschland hört. In England hört die alle. Die Messias, Israel in Ägypten und Judas Maccabäus. Wir haben die alle in München gehört. Und dieses Lied, der Text ist geschrieben von einem Heinrich von Ranke. Wisst ihr, wer das ist? Ich glaube, das ist der Bruder von der größten Historiker, der gelebt hat, Leopold von Ranke, der Vater der modernen Historiographie. Ich bin promovierter, man würde hier sagen, habilitierter Historiker. So, das ist beladen mit Bedeutung. Und dieses Text wird übertragen auf Jesus. Und ich werde euch weiterhin zeigen, warum das so ist. Ich sehe sieben Punkte, außer dieser Zentrale, die ich immer wieder holen werde, dass Jesus sagt vor diesem Fest, ich bin das Licht der Welt, und jede Jude sieht das sofort in Bezug zu dem Schöpfungslicht und zu Hanukka, dass auf diesem Fest, der Tempelanweihung und das Lichtfest, sagt er das Wichtigste, was er je gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Und deswegen haben die erste Gemeinde von Judenchristen die Entscheidung gemacht, die Hanukkah-Fest als Fest der Geburtstag unseres Herrn. Das ist auch nebenan dazu ein Friedenfest. Nicht nur ein Lichtfest, sondern ein Friedenfest. Und was ist Weihnachten? Nicht anders als ein Lichtfest und ein Friedenfest. Sieben zusätzliche Punkte, die gehen doch alle drei, Hanukkah, Advent und Weihnachten. Ich erwarte nicht, dass sie alles erinnern kann. Das steht alles in meinem Buch hinten, das jüdisch-christliche Weihnachtsbuch. Das muss man lesen, um das zu vertiefen. Die sieben Punkte sind erst, Dunkelheit wird vorausgesetzt. Es gibt einen Vorläufer. Der Weg zur Erneuerung wird hier begangen. Hier wird anbrechendes Licht als Zeichen, Errettung aus drohendes und ewiges Tod des Glaubens. Sechstens, Befreien aus Fremdherrschaft in und über uns. Und letzten, ein Licht für die Heiden. Jetzt fangen wir erst mit dem Hanukkah-Fest an. Der Hanukkah-Fest ist immer so ein anderer Termin, aber um die Weihnachtszeit, weil die Juden haben einen anderen Kalender, die gläubigen Juden, als wir haben. Deswegen bei Yom Kippur und Passa, die haben andere, auch die Griechen haben einen anderen Termin. Dunkelheit wird vorausgesetzt. Dunkelheit. Judentum war fast erlöscht. Die Führer des jüdischen Volkes sind Griechen geworden im Geist. Wie viele deutsche Juden? Es gibt sogar einen der berühmtesten, Viktor Klemperer, der ein sehr berühmter Mann, der versteckt war im Dritten Reich. Er wollte alles anders als Jude sein. Er wollte Deutscher sein. Wegen der deutschen Kultur. Sehr ähnlich wie die Juden in damaliger Zeit. Ich bin nicht gegen Kultur. Ich bin bis meinen Fingerspitzen mit Kultur beschäftigt. Und ich finde es eine der schwersten Vorwürfe gegen die Pietisten, dass sie unkultiviert sind. Sie haben keine Pflege unserer großen christlichen Kultur, und das ist Schuld. Wir haben das die Säue übergeben, die säkulären Professoren, die versuchen alle, Rembrandt und wie sie alle heißen, säkulär zu machen, weil wir die nicht kennen. Ich kenne die. Wer von euch kennt die große Renaissance-Musik? Wer kennt Heinrich Schütz in die Tiefe, sicher mit Bach ebenbürtig in seiner Art? Wer kennt Haydn, mein lieblingster Komponist? Er sagte, ich bin immer fröhlich, weil ich denke immer an meine Erlöser. Seine Musik hat eine tiefe Freude. Das ist nicht Oberflächlichkeit, das ist Tiefgang. Viel schwieriger, freudevoll in dieser Welt zu sein, als tragisch, pathetisch wie Beethoven, der viel von Haydn nebenan gelernt, sein ganzes Leben lang. Und unsere Kultur, wer kennt Gryphius? Der größte Dichter der Barock, zentrale christliche Dichter, sogar Hans Magnus Enzensberger, ein sehr bekannter nichtchristlicher Kritiker, sagt, Gryphius' Sprache ist gewaltiger als Goethes. Und die gewaltigste deutsche Sprache ist Martin Luther. Goethe ist nicht zu vergleichen, sprachlich mit Luther. Luther ist weit überlegen, kennt Goethe sehr gut und ich kenne Luther auch sehr gut. Aber wer kennt das? Wir interessieren uns nicht für Kultur, nur dass wir in den Himmel kommen. Gott hat uns hier auf die Erde gepflanzt. Wenn Gott wollte nur, dass wir in den Himmel kommen, er würde uns alle als Engel geschaffen, oder? Das hat er nicht getan. Ich habe keine Engel hier gesehen. Es ist eine Riesenschuld, die wir haben, diese Kulturlosigkeit. Und es bringt mich ständig in Verlegenheit, wenn ich die schriftgemäßen Christen verteidige. Weil wir geben diese die Zeue. Die Perlen sind geworfen und die ganze Kultur war bis Mitte des 18. Jahrhunderts eine christliche Kultur. Und auch nachher gibt es sehr bedeutungsvolle christliche, Caspar David Friedrich zum Beispiel, Friedrich Mendelssohn Bartholdy, der ist nicht unbekannt. Eichendorff, ein katholischer Pietist, der sehr christlich große Dichter. Dunkelheit, die Hanukkah-Zeit, die Erlöschung des Glaubens. Wenn Israels Glaube erlöscht, wird kein Jesus geben. Natürlich, Jesus wird einen Weg finden, aber er kommt aus Judentum. Die Juden waren unter sich getrennt, wie immer. Churchill sagt 30 Juden, 31 Parteien, und das ist heute genauso. Es gibt mehr Parteien in Israel als in Deutschland. In Israel gibt es 8 Millionen, hier gibt es 80 Millionen. Es war dunkel. Vorläufer, wer ist der Vorläufer? Judas Iskariot, Judas Makkabäus. Judas ist ein sehr geläufiger Name. Sie wissen, es gibt auch eine von den Jungen, nicht Judas Iskariot, ein anderer, der auch heißt Judas. Warum ist dieser Name so verbreitet? Wegen Judas Makkabäus. Judas Makkabäus war ein Kriegsheld. Und Judas Iskariot? Er hat geglaubt, Jesus wird der neue Kriegsheld. Er hat ihn ausgeliefert, um dass Jesus zeigen kann, seine Macht gegen die Römer, wie Judas Makkabäer das gegen die Griechen getan hat. Und Jesus hat gesagt, es wäre besser, dass er nicht geboren werde. Meine Wille geschehe, Jesus meint, nicht seine Wille. Aber das war die allgemeine Wille, die Junge. Nur Judas hat ihn verraten, um das zu tun. Nicht wegen Geld, er ist sehr billig verkauft. Wie viel hat die erste Friseuse gekriegt für den kurzen Schnitt von Simpson? Der Lila, haben wir einen Friseuse hier? Die sind gefährliche Leute, ja. Ja, der kurze Schnitt, was war das, 1100 Stück und 30 Stück. Ja, hier kommt jemand. 30 Stück in Weiß, er schaut, dass ich hohen Blutdruck hatte, dann will mir helfen. Ja, okay. Die Vorläufer war die Makkabäer, die war die Vorläufer von der Advent- und Weihnachtszeit. Der Weg zur Erneuerung war sehr klar. Der Tempel wird gereinigt, die Opfer Kult kann weitergegeben, die Verbindung und auch durch Vergebung der Sünde. Bitte reden Sie nie zu einem Jude. Sie müssen ihr Sünde vergeben, wenn Sie an Jesus glauben, weil das zeigt ein total Unkenntnis von Judentum. Denn der höchste jüdische Festtag, Yom Kippur, geht nur über die Themen Vergebung der Sünden. Das ist das Thema von Yom Kippur. Das ist nicht der Weg, ein Jude nahe zu Jesus zu bringen. Der wird euch nur auslachen. Er sagt, warum gehe ich den ganzen Tag, esse ich nicht, trinke ich nicht und denke nur an meine Sünden und suche Vergebung? Warum habe ich die 10 Tage, diese Woche, Tage des Bußtuens, um Vergebung von deinem Vater zu gewinnen? Das ist nicht der Weg, ein Jude zu Jesus zu führen. Der Weg zur Erneuerung. Der Tempel ist gereinigt, öffentlicher Kult, es gibt öffentliche Gebet und die Juden sind zusammen, alle die Gruppen. Aber wissen Sie, was passiert? Bei diesem Fest gibt eine Bote. Und wissen Sie, von wem? Von den Römern. Wir sind da zu helfen. Die waren da, Israel zu vernichten. Die erste in dieser großen Feier gibt dieser Fingerzeichen auf die Zukunft, die Römer, die dann die größte Reich, die die Welt je gesehen hat, aufgebaut hat. Das und Alexanders Reich. Und sie haben ihre Stadt nochmal. Nur wenn Israel da ist, wiederhergestellt, kann der Messias kommen. Und das ist jetzt. Anbrechendes Licht, das ist ein Lichtwunder. Man hat einen Fall mit Öl für ein Tag und es hat 8 Tag. Und wissen Sie, was 8 bedeutet? Das bedeutet die Beschneidung, der 8. Tag. Und damit ist es in tiefer Verbindung mit Leiden, die Beschneidung. Das Weg des Leidens, das Volk bleibt Gottes Leiden. Gott sei Dank, wir fangen an mitzuleiden. Die Christen sind so aufgeregt in Deutschland, dass Deutschland so heidnisch ist. Was glaubt ihr, dass wir Juden gelebt haben? Wir haben nur unter Heiden gelebt. Vor allem unter Heiden unsere ganze Geschichte. Auch wenn wir unter Christen dann, die auch heidnisch geworden in der Antisemitismus. Antisemitismus ist heidnisch. Das ist eine große Möglichkeit. Wissen Sie, es ist ganz anders als im 19. Jahrhundert, wo viel ging in die Kirche, um ihr Hut zu zeigen, in die Männer, um Geschäft zu sprechen und wo die Botschaft, die da gebracht war, sei gut und lieb, wie Jesus war. Er ist unser menschliches Vorbild. Das ist nicht eine christliche Botschaft, das ist eine humanistische, griechische Botschaft. Griechische Herrschaft über Deutschland, griechische Kultur. Fünftens, Errettung aus drohender und ewiger Tod. Ohne Tempelkult, ohne öffentliche Gebet gibt nur ewiger Tod. Da kann keine Verbindung mehr mit dem Vater hergestellt. Und unsere Seele ist erlöscht. Kein öffentliches Gebet und alle jüdischen Gesetze, Feste und Gebräuche wird annulliert. Befreiung von Fremdherrschaft. Die Grundprobleme sind wir uns selbst. Die Grundproblem mit christlicher Glaube ist die Kirche. Und das wäre immer der Fall. Das wäre immer der Fall. Und noch tiefer bin ich. Das fängt mit mir an. Es sind nicht die Heiden oder irgendwas. Das Problem fängt mit uns an. Rembrandt hat das gut verstanden. In die alte Pinakothek, in ein Meisterwerk von Rembrandt, er zeigt einen jungen Mann, der Jesus gerade gekreuzigt hat. Und er sucht, um Anerkennung zu finden. Wissen Sie, wer dieser junge Mann war? Sein Selbstbildnis von Rembrandt. Ich habe es getan. Ich bin der Schuldige. Es fängt nicht mit den Juden oder der Heiden oder die jungen Generation. Es fängt hier und nicht woanders. Und wir haben immer Sündenbock und die Sündenbock für immer die Juden. Christlicher Glaube, Jesus sagt, wir sollen den Balken, ich sage lieber den Balkon aus die eigenen Augen entfernen, weil das so dick ist, ja? Erst fangen wir mit uns selbst und unserer Kirche. Und beide sind zutiefst schuldig. Die Kirche ist total verweltlicht. Es ist nicht mehr ernst zu nehmen. Und wissen Sie, der Gott Israel hat immer Feinde geschickt gegen sein eigenes Volk. Nebuchadnezzar von den Babylonern hat er geschickt. Nicht, weil er glaubt an denen. Das war ein Werkzeug um Gericht. Und was meinen Sie dann, Islam ist heute? Islam ist ein Werkzeug, uns zu richten, dass wir kehren zurück zu unser Glauben. Weil wir leben gesetzlos, die sind Übergesetzte. Es ist keine Plädoyer für Islam. Islam ist ein gefährlicher Götze und will Israel zerstören und hat schrecklichen Antisemitismus und antichristliche Auswüchse. Das ist ein Grundteil eigentlich von Koran. Aber Gott schickt Feinde gegen sein eigenes Volk, das Volk zu züchtigen. Aber sind wir gesüchtigt? Oder sind die Fleischtöpfe, die sind viel besser als es in Ägypten? Zwar, ich habe nie in Alt-Ägypten gelebt, aber in ägyptische Gaststätte habe ich gegessen. Die deutschen Metzger sind besser. Wir haben bessere Fleischtöpfe. Ja. Licht für die Heiden. Nur wer zu sich selbst kommt, eine neue eigene Stadt hat, wie Israel heute, nur von da kann das Licht ausgehen. Wie Jesus ging durch das ganze Land, von Nord zu Süd zu zeigen, dieses Land gehört mir. Er wird angebetet von Heiden als der Judenkönig am Anfang und er starb als Inri am Schluss. Jesus von Nazareth, König der Juden. Ein Titel, den er bejaht hat. In drei Sprachen hat Rembrandt das mit Recht gemalt. Advent. Advent setzt Dunkelheit voraus. Das Volk, das im Dunkel wandelt, sieht ein großes Licht. Das ist die Zeit der Geburtswehen. Na, das ist sehr schwer, zu Männern zu predigen über Geburtswehen. Ich habe nie versucht, denn ich habe das nie erfahren. Aber wir müssen auch über wichtige Sachen predigen, die wir nicht erfahren, die Auferstehung. Das ist ein göttliches Ereignis, die jenseits unser Verstand, aber die stattgefunden hat. Die Geburtswehen. Und was für Geburtswehen? Israel, wie immer, war unter sich geteilt. Da waren vier Kreisen in theologische Kreisen in Israel. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener und die Zeloten. Und wissen Sie, welche mit Abstand die beste von diesen Kreisen war? Die Pharisäer. Bis heute gesehen unter den Juden als vorbildliche Gläubige, die sehr aus Glaube lebt und gute Werke tut. Was mit den anderen? Die Sadduzäer waren die herrschende Schicht und die haben mit den Römern mitgemacht. Wie wir gesehen bei den Griechen, dass die herrschende sind. Die Essener haben sich getrennt, die haben sehr gute Züge, haben sich getrennt, haben Waschungen gemacht. Wahrscheinlich Johannes der Täufer kommt aus dem essenischen Kreis, das habe ich nie gezweifelt, aber das ist sehr schwer zu beweisen, wie er mit Taufe und mit Reinigung. Die haben gewartet auf ihren Messias und sie haben Jesus abgelehnt. Die Pharisäer, die Zeloten, wollten einen Krieg machen, und dann, der Messias soll das beenden und sein messianisches Reich. Aber wir sind die Vorläufer durch kriegerische Tätigkeit. Das sicher nicht im Sinne von Jesus. Und die Pharisäer haben alles richtig. Sie sagt, die ganze Bibel gilt. Das war nicht so bei den Sadduzäern, die nur die fünf Bücher Mose akzeptiert haben. Sie haben gesagt, es wird eine Auferstehung der Toten. Sie haben gesagt, der Messias wird die entscheidende Werk tun für uns, nicht von uns, sondern für uns, von ihm. Sie haben an alles richtig geglaubt und sie haben vorbildliches Leben geführt. Und sie haben total versagt, weil Jesus zeigt doch die frommste die Heuchelei, die in jeder von uns sind. Wir haben sehr viel gemeinsam mit den Pharisäern. Wir sind die frommsten Christen. Und sehr viel Heuchelei gibt in jeder von uns. Ich sage euch eines über den Predigt. Ein Predigt ist da zu reinigen, nicht zum Selbstbestätigung. Luther hat gesagt, richte mich mit dein Wort, dass ich aufgerichtet mit Freude und das weitergeben. Ein Predigt muss gegen uns selbst zuerst gemacht, aber auch gegen und damit für die Gemeinde. Weil wir sind alle Heuchler. Ein Beispiel vom Pietismus der Heuchelei. Ein sehr bekannter Notar, ein tieffrommer Mann, der die größte Posaunenchor in ganz Deutschland, in Württemberg natürlich, er sagte mir, er war in einer benachbarten Gemeinde, wissen Sie, wo die schwerste Streit um Erbe, um Geld gibt? Er sagt, unter den Pietisten. Aber das ist Verrat an Jesus. Jesu antwortet mit einer Erbe von Liebe. Maria und Johannes, die zwei Liebende, die er zusammenbindet. Aber das ist Heuchelei. Wir benehmen uns sehr fromm. Wer hat ein Jude geholfen im Dritten Reich? Die Hauptleute, die zu den Juden gestanden, denken Sie an der Bekannte, der eine Fabrik gehabt, wo er Juden, ja, er war ein Playboy und ein Alkoholiker. Und er hat mehr für mein Volk getan als alle die Frommen zusammen. Ja, wir müssen mit uns selbst ins Gericht gehen. Und das habe ich versucht zu tun, weil ich bin auch ein Pharisäer. Ich gehöre zu euch. Und wir sind die Pharisäer, nicht anders, die Frömmste. Aber die Frömmste Jesus entlarvt als Heuchler. Und wir müssen das auch in uns selbst entlarven. Und wenn wir das verweigern, ich kann mich erinnern, da saß sie in der ersten Reihe von meiner Bibelstunde. Sie sollte eine Fromme sein, ja, und ihr Mann. Und ich habe über Hosea gesprochen. Und ich habe gesagt, und Hosea, wie hat er sein erstes Kind genannt? Nicht mein Volk. Und sein zweites Kind genannt? Nicht geliebt, die Frau. Und er hat die härtesten Worte gegen Israel gesagt. Und Gott hat gesagt zu Hosea, heirat eine Hure. Als diese fromme Frau sozusagen fromm, das hörte, stand sie auf und ging nach Hause und sagt, ich will mit diesem Prophet nichts zu tun. Das sei ein Riesenheuchelei. Wenn Gott will, dass wir mit einer Hure heiraten, weil Israel Hurerei mit Fremdkult macht, dann hat Hesekiel das getan. Aber über Gott und noch fromme und noch so, nein, das ist Heuchelei. Wir sind die Pharisäer, wir sind die Beste. Weg der Erneuerung, die Vorläufer ist Johannes der Täufer und er predigt Buße. Buße ist unsere Frömmigkeit. Ein Wort, Buße, ist unsere Frömmigkeit. Das Erste, was Johannes der Täufer predigt, war Buße. Das Erste, was Jesus predigt, war Buße. Die erste von 95 Thesen ist Buße. Und der erste gute Werke in Offenbarung ist Buße. Vierfach, alles umkreisend, Buße. Buße bedeutet, uns unter Christus zu stellen. Ich verstehe nicht, wie wir stehen zu Abendmahl. Ich finde es abscheulich, zu stehen. Kann ich vor Gott stehen? Alle Knie werden beugen. Und ich werde das tun in meiner Gemeinde, wo ich nicht mehr fahre, aber ich muss hingehen und Abendmahl eines Tag, wenn ich den Mut gewinne. Ich heiße David, David soll ein bisschen Mut haben, ja? Werde ich auf mein Knie gehen, das ist, wo Abendmahl zu nehmen ist. Nicht auf die gleiche wie Jesus. Buße, und wo ging er hin? Er ging hinter die Wüste, eine der merkwürdigsten Flüsse der Welt, die läuft durch eine Wüste, der heilige Jordan. Und Wüste ist ein Bild. Ich will euch eines sagen. Die Schlüssel zu einem Verständnis der Bibel ist weder an der Universität noch in Bibelschule unterrichtet. Es ist die Bildsprache. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Gerhard Meyer hat das, Findeiser hat das und noch eine, Kettling. Alle haben mit Kunst zu tun. Lernen zu sehen. Die Bildsprache der Bibel ist eine einheitliche Sprache. Und die wichtigste Bild ist fließendes Wasser. Die läuft durch die ganze Bibel und die hat immer die gleiche Bedeutung. Wasser bedeutet Leben. Unter Wasser, wie bei Taufe, bedeutet Tod und Wasser bedeutet Reinheit. Und dieses Bild erreicht sein Telos, seine Zielsetzung mit Jesu Kreuz. Blut und Wasser kommen aus seinem Körper. Blut, weil er anstelle von aller Tieropfer Wasser, weil in seiner Kreuzestod ist der Weg zum ewigen Leben, weil er die Reinheit Gottes ist. Dieses habe ich nie gehört von einem Theologieprofessor. Ich habe es selbst gefunden. Die Schlüssel zu einem Verständnis der Bibel ist die Bildsprache. Niemand lehrt diese Sprache. Es läuft auch die ganze Bibel, Licht und Finsternis, Hirte und Herde und. Lernen Sie zu sehen, nicht nur zu hören, sondern zu sehen. Und das Zentrum der ganzen Bibel ist Jesus. Das ganze Alte Testament zeugt von Jesus. Und wenn man das Alte Testament als beiseite schiebt, dann man schiebt beiseite Jesu eigene Bibel und Selbstverständnis. eine ganz einheitliche Verständnis der Bibel mit Jesus in die Mitte durch eine Bildsprache. Dieser Glaube wird nicht verloren gehen. Zwei mein lieblingste Dichter haben ihr Glaube verloren. Mark Twain und Rainer Maria Rilke. Zwei mein allerlieblingste Dichter. Wenn die historisch gegründet, ich bin Historiker, die Bibel ist ein historisches Buch, der Vater ist der Weg der Heilsgeschichte, die Jesus trägt als Zentrum im Kreuz. Wenn diese Leute ein tief gegründeter, historischer Glaube von der ganzen Bibel, die werden nie ihr Glaube verloren. Ich werde nie mein Glaube verloren. Ich zweifle sehr über mich selber, aber ich predige die ganze Zeit über Jesus im Alten Testament. Wie kann ich diese Glaube verloren, wenn ich weiß, dass ganze Psalm 22 nur mit Jesus und mit deinem Kreuz zu tun und dass er die ganze Psalm am Kreuz gebetet hat? Wie kann ich so eine Glaube verlieren? Ich kann es nicht. Ich kann mich selbst verlieren, aber meine Glaube nicht. Weg zur Erneuerung ist über Buße. Er geht in die Wüste. Was ist Wüste? Ort von Versuchung und Ort von Heil. Das ist ein Bild, die durch die ganze Bibel geht. Versuchungen heilen mit den Israeliten, mit Jesu, mit Elia und. Und die faszinierendste ist David und Saul. Da sind sie in einer Steinwüste und er kommt in die Versuchung, Saul umzubringen. Und die anderen Männer sagen, jetzt, er ist ausgeliefert, Gott hat ihn ausgeliefert. Anscheinend war das so. Und manche dieser Männer waren Selbstverbrecher und manche waren verfolgt von Saul, der ungerecht war, wie er David verfolgt. Aber David tut das nicht zum Heil. Das ist der Träger, die Eingesalbte von Gott. Man legt keine Hand gegen ihn. Und er weiß sehr genau, wenn ich das tun, dann das Gleiche kann mit mir passieren. Und das ist auch sein Schwiegervater. Stattdessen, er nimmt ein Stück von seinem Königsrock weg. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet nicht nur, ich könnte dich umbringen, sondern ich habe Anteil an diesem Rock. Ich bin auch ein König. Und diese genaue Auseinandersetzung geht weiter zwischen Herodes und Jesus, der fleischliche und der geistliche König. Das wiederholt sich, das ist ein stehendes Thema. Anbrechendes Licht und kommendes Heil. Advent, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das war unser Trautext. Meine Frau hat mich 49 Jahre ertragen. Können Sie Frauen vorstellen, wenn sie mit Mr. Bean verheiratet wäre? Das bin ich, Mr. Bean. Ich schaue nicht nur wie Mr. Bean aus, ich benehme mich wie Mr. Bean, sagt meine Frau. Können Sie vorstellen, eine Frau 49 Jahre mit Mr. Bean verheiratet? Meine Frau wäre als Märtyrer anerkannt, wenn wir Märtyrer haben in unserer Kirche. Jawohl. Errettende aus ewiger Tod und Todesglaube. Keine kann es tun. Die Propheten können es nicht tun. Johannes geht auf den Knie vor Jesus. Ich bin nicht würdig, die Riemen seiner Schuhe zu binden, den Dreck für ihn zu stehen. Keiner kann es tun. Und deswegen tut Jesus das. Das ist der einzige Weg. Es gibt nur einen Weg zu Heil und das ist Jesus. Es gibt keinen anderen. Ohne Jesus sind wir alle verloren. Befreiung von Fremdherrschaft in und über uns. Die Macht der Satan. Wissen Sie, ja, Jesu Auseinandersetzung mit Satan. Satan versucht Jesus in verschiedenen Art und Weise. Wissen Sie, Jesus zitiert in Antwort nur aus einem Buch. Wissen Sie, welches Buch das ist? Das wissen die meisten Pfarrer nicht. Sie können das lesen in der Bibel. Das ist die fünfte Buch Mose. Und wissen Sie warum? Weil das der heiligste Buch ist für einen Jude, wie die Johannesevangelium für uns. Wie Luther hat gesagt, das ist das Evangelium. Die fünfte Buch Mose ist die Zusammenfassung des Gesetzes Mose. Es gilt als die Allerheiligste in Israel. Jesus zitiert nur aus dieses Buch gegen Satan. Satan zitiert auch aus der Bibel. Aus welcher Psalm? Wer weiß, wie er zitiert aus der Bibel? Denn er hat sein Engel befohlen über dich. Mendelssohn hat das wunderschön vertont. Ja, Psalm 91. Aber das hat nicht die gleiche Gewicht wie die fünfte Buch Mose. die Befreiung von Satan, wo keiner von uns kann sich von Satan befreien. Die Befreiung von ein gesetzliches Denken, die Vorstellung, ich kann erfüllen, was Gott mir vorbringt. Paulus sagt das so deutlich in Römer 7. Ich will das Gute tun, aber ich kann es nicht vollbringen. Nur Christus kann das für uns. Diese Vorstellung, die Nachahmung Jesu, wir können Jesus nicht nachahmen. Das ist ein Buch von Thomas A. Kempis im Mittelalter, ein Bestseller. Wir können nicht und wir müssen scheitern, weil Jesus ist Gott und wir sind es nicht. Wir sind sündige Menschen. Jesus ist ein Vorbild im Sinne, dass wir schauen auf ihn und wir wissen durch ihn, was richtig ist. Aber das ehrlich zu erfüllen kann. Gibt jemand hier, der glaubt, dass das erfüllen kann? Ja, es gab aber ein Genie, der glaubte, der das erfüllen könnte. Und das war Leo Tolstoi mit Shakespeare, der größte aller Dichter. Und er ist sehr, sehr gefallen. Er hat auch geglaubt, dass er fliegen könnte. Er war ein sehr merkwürdiger Mensch. Und Gott sei Dank, dass meine Frau etwas besser ein Mr. Bean, als was der arme Frau Tolstoi erlebt hat. Der war sehr schwer. Er hat geglaubt, er fliegen könnte. Und mit 11 Jahren ging er auf sein, der Höchste bei sein und flippte seine Hände und der war sehr schwer, Knochenbruch und so weiter. Wir können nicht erfüllen, der Bergpredigt. Denn Jesus zeigt uns im Geist, ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Das ist der Bergpredigt. Das kann kein Mensch. Man kann nur die Knie beugen und die ihn, denn er hat das für uns getan. Es ist vollbracht. Ein Licht für die Heiden. Ein Licht für die Heiden geht durch die ganze Alte Testament. 1. Mose 12, durch dich, Abraham, werden alle Völker gesegnet. Dann wissen wir 49, welcher Stamm. Das ist der Stamm Juda. Du bist der Held für die Heiden. Dann wissen wir, durch Jesaja 49, wissen wir, dass ein Licht für die Welt sein wird. Und das Ganze Bezug dann später zu Hanukkah. Und durch Psalm 22 ist alles offenbar. Es läuft durch die ganze Bibel, vielschichtig, durch die Psalmen, durch die Propheten, was jesuanisch ist. Und dass dieser Weg nicht nur für die Juden, sondern dieser Weg für die Heiden. Deswegen ist er erst angebetet von Heiden aus dem Osten. Von Sterndeuter, was verboten ist im Alten Testament. Gott kann über sein eigenes Gesetz stehen, weil er Gott ist. Es ist verboten und trotzdem, die bekennen sich. Die sind Sterndeuter, die sind Astrologen. Aber sie sehen von den Sternen die richtige Bild. Wer von euch war in der Planetarium in Stuttgart, in die Zeit, wo das gezeigt, genau die Bilder, 7:00, da gibt jemand, ein Professor in Ordinarius in Wien, da ein Buch geschrieben über den Stern von Bethlehem. Wer kennt das? Die Name kann ich nicht ausdrücken, es ist ein griechischer Name. Alles ist genau geschildert, was die gesehen. Und das zeigt eine merkwürdige Konstellation, die sie wissen, dass ein neuer König in Israel geboren wird. Es gibt ein Buch darüber und auch im Planetarium haben Sie das gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie immer noch das machen.
Schon ein paar Jahre her.
Ja, ja.
Zur Weihnachtszeit haben
Sie
das gemacht.
Ja, das ist Epiphanius in Weihnachtszeit, ja. Weihnachten. Wenn man redet über Weihnachten, man muss reden über das gesamte Tun Jesu. Die tiefste Weihnachtsbild, die je gemalt, kommt von Giovanni Bellini, ein katholischer Christ, der Dürer bewundert hat. Der sagt, niemand malt besser als Giovanni Bellini. Bellini ist die Klarheit gegenüber die Dunkelheit von Rembrandt, die zwei größten geistlichen Maler. Bei Giovanni Bellini gibt ein Bild, 1487, Maria auf die Weide, wo man sieht Jesu tot auf sein Mutterschoß, buchstäblich tot. Er schläft nicht, ein Säugling. Tod auf die Mutterschoß, die neueste von Tempestini und andere bestätigen das, dass er tot ist. Tod auf die Mutterschoß. Jesus ist geboren, für uns zu sterben. Grünewald, der nicht ganz auf dem Niveau von Bellini, aber fast, der große Grünewald, malt alles bei der Geburt Jesu als Passion. Zerrissene
zerrissene Kleid, ein Leidensgesicht, zerrissene Windeln, die dann die zerrissene Leintuch am Kreuz. Alles ist nur Kreuz. Jesus ist geboren, für uns zu sterben. Dunkelheit vorausgesetzt, die Bergpredigt. Die dunkelste aller Rede, die je gehalten. Das bedeutet, wir alle werden verdammt, wenn wir nicht vollkommen sind. Das ist, wie die Jungen verstanden, ist der härteste, was je gesagt. Gott verlangt Vollkommenheit und er erfüllt dasselbe für uns. Jesu Aussage über die Tempel wird zerstört und das würde nur kapiert, als Jesu vom Kreuz zur Auferstehung dann die endgültige messianische Tempel wird. Vorläufer ist natürlich Johannes. Er ist aber die größte aller Propheten. Und er kann nur in Dreck. Und wir sollen stehen, wenn wir zum Tisch des Herrn da kommen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Weg der Erneuerung. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Das bedeutet nicht, dass wir ihn als Vorbild im Sinne, dass wir ihn gleich werden. Das kann kein Mensch. Dann werden wir nur Heuchler. Es bedeutet, wir folgen ihm nach. Er hat's getan, nicht ich. Weihnachten wie Karfreitag ist ein Feier sein Tun. Was er für mich getan hat, nicht was ich geschenke und das alles Nebensache. Und Jesus bezeugt sich als die wahre Reinheit. Und das wird dann bestätigt am Kreuz. Als Wasser, fließendes Wasser aus seinem Leib kommt, was ein Wunder ist, weil fast alle sein Wasser war auf sein Leib durch Kreuz. Aber mehr Wasser kommt als Zeichen in ihn, ist die wahre Reinheit Gottes durch sein Tod und Auferstehung. Anbrechendes Licht, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich war eingeladen einmal nach Eidlingen, wo die Eidlinge-Schwester, gibt eine Eidlinge-Schwester hier? Die Eidlinge, da gibt Bilder da aus dem 17. Jahrhundert und ich rede über Kunst als Verkündigung, dass die Augen aufgemacht wird für die Bildsprache der Bibel. Und ich merkte sofort, dass bei aller die Darstellung die Quelle des Lichts bei Jesu eigener Leib. Das hat Rembrandt und der große Georges de Latour, der war ein katholischer Pietist in Frankreich, der größte religiöse Maler Frankreich, die haben das häufig gemacht. Die zentrale Quelle des Lichts ist Jesus selbst. Und das geht natürlich in Bezug zu Hanukkah und das Lichtfeier und zu Licht der Welt. Errettung aus drohendes und ewiges Todes Glauben. Jesus hat die Versöhnung mit dem Vater gebracht. Es ist vollbracht. Er hat die erste Tafel des Gesetzes, die zweite Tafel, ein zentrales Bild, doch die ganze Bibel, er hat das erfüllt, die Frieden mit dem Vater. Mit seinem Wiederkunft wird er die zweite Tafel und dann kommt der Friedensreich. Das ist mein Thema morgen Vormittag, wo die Friedensreich buchstabiert im Alten Testament. Das ist die wichtigste Text über das Friedensreich im Alten Testament, Psalm 72. Jesus, diese Aussage, siehe ein Mensch. Die Tatsache ist, Jesus ist der einzige wahre Mensch. Er wiederherstellt die Bildgleichnis Gottes. Ich und der Vater sind eins. Da ist, wo man sieht, was der wahre Mensch ist. Das ist Christus, der wahre Mensch und der wahre Gott. Wir sind gefallene Kreaturen nach Erbsünde. Befreiung aus Fremdherrschaft. Die größte Befreiung Jesu ist von uns selber. Ich kann es nicht, du hast es getan. Es ist faszinierend zu sehen, historisch, dass die größten Menschen, die je gelebt haben, in der Naturwissenschaft, in Kunst, in alle Gebiete gehen in zwei Richtungen. Entweder werden die Atheisten oder werden sie tiefgläubig. Die trennen sich buchstäblich. Denn wie Nietzsche, der ein brillanter Mann, er war der jüngste Professor überhaupt, Nietzsche mag sich selbst zu was göttlich. Und am Schluss, Und das ist sehr wenig bekannt. Nietzsche hat gesagt, direkt vor die Umnachtung, ich würde gerne zurück. Wissen Sie, was er meint? Nietzsche hat eine der größten Glaubensgedichte geschrieben in die deutsche Sprache. Der unbekannte Gott. Wer kennt das? Ja, ein wunderbares Gedicht. Ich glaube, er war axenastisch. Und das ist, was er meint, ein Zurück. Heine am Schluss, die allerletzte Gedichte, Heine ist auch ein Glaubensgedicht. Die zwei großen Spötter des 19. Jahrhunderts. Wir brauchen befreit von uns, von unser Selbstglaube. Wir müssen einmal uns in den Spiegel schauen, wie Rembrandt immer getan. Rembrandt schaut sich ständig in den Spiegel, nicht als Eitelkeit, sondern als Entblößung. Schau, schau mich an, warum hast du mich angenommen? Ich habe es nicht verdient. Wer sich selbst so sehen kann, der fängt an, ein Christ zu sein. Warum hast du mich genommen? Ich habe es nicht verdient, ich bin nicht wert. Was Johannes sagt, ich bin nicht wert, in den Dreck zu gehen für dir. Die Befreiung von der Fremdherrschaft. Wer ist die Fremdherrschaft? Uns selber. Wir sind der Herrscher. Ich will mich selbst finden. Das ist die endgültiges Wort, ein Heidentum. Selbstfindung. Nicht Gott finden, sondern selbst finden. Der Mensch kann sich nicht selbst finden, weil wir enden uns ständig. Und weil wir uns nicht verstehen. Die Identitätsproblematik, die zentral in meiner Lyrik ist, ist ein Problem, die läuft durch die ganze moderne Literatur von Kafka an. Der zentrale Dichter ist Kafka. Der Verwandlung, der der Mensch in eine Kuchenschabe verwandelt. Wer ist er? Wer bin ich? Wir ändern uns ständig. Unsere Identität ist nur gegeben, wenn wir uns in Christus aufgeben. Und dann fangen wir an, was zu sein. Die Erniedrigung, das ist, wo die Erhöhung ist. Nicht in der Erhöhung, das ist die Erniedrigung. Und ein Licht für die Heiden, ich will nur am Schluss das sehr schnell historisch zeigen. Das geht durch das ganze Alte Testament, dass Heiden in vielen Hinsichten ihr Gott besser verstehen, unser Gott, besser als die Juden. Es gab Ägypter, die Israel angebunden habe bei dem Auszug. Es gab eine Hure, die in Jesus' Stammbaum ist, Rahab, und sie in Jericho. Sie hat diese Kenntnis. Es gab eine ganze, die Wasserträger, eine ganze Gruppe, von denen Jesus sagt, zuerst kommen die Weisen zu ihm, die Heiden sind, dann kommt die Flucht nach Ägypten, eine Zeichenhandlung. Dieser Heil wird auch an die große heidnische Kultur, die große Heiden weg. Und dann sagt er über den Hauptmann von Kapernaum, so eine Glaube habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und dann, als Jesus gekreuzigt ist, und das ist auch eine Zeichenhandlung, die die Kirche nie richtig verstanden hat. Nach Johannes, als Jesus gekreuzigt ist, vier Heidenknechte werfen den Los um sein Gewand. Vier bedeutet alle Himmelsrichtung umfassen. Das bedeutet, der Kleid der Gerechtigkeit wird an die Heiden in alle vier Himmelsrichtungen gehen. Und die andere Zeichen hat die Kirche auch nicht verstanden. Inri, er ist und bleibt der König der Juden. Denn dieser Bund mit Israel ist nicht ein kundbarer Bund. Es gibt keinen kundbaren Bund. Gott steht zu diesem Bund, auch wenn Israel versagt. Und wir Christen, haben wir besser gemacht mit Jesus? Gott strafe England, Gott strafe Deutschland. Wie wir immer Jesus benutzen in unser eigenes Interesse und nicht nach seinem Wesen. Aber das ist nicht kundbar. Das neue Bund ist nicht kundbar, das alte Bund auch nicht. Ich wiederhole am Schluss das Letzte. Dieser Hanukkah-Fest ist ein Fest der Licht und ein Tempeleinweihungsfest. Jesus sagt vor der Hanukkah-Fest, ich bin das Licht der Welt, in wen jeder Jude denkt an die Lichtwunde von Hanukkah wieder bei der Schöpfung. Er sagt auf diese Feste, auch die Tempeleinweihungsfest, ich und der Vater sind eins. Die wichtigste, was er sagt, warum sagt er das? Weil er hat mehrmals gesagt, der Tempel wird zerstört und ich baue die wieder in drei Tagen auf, dass Jesus der neue Tempel Gottes ist. Deswegen die erste Gemeinde von Judenchristen in Jerusalem Weil niemand weiß, wenn Jesus geboren hat, die Geburt Jesu auf dieses Datum gefeiert. Dazu Geschenke. Hanukkah ist der Tag der großen Geschenke. Weihnachten ist der Tag der großen Geschenke. Weihnachtsbaum, der große Giovanni Bellini, der unvergleichbare, mal ständig zwei Bäume bei der Geburt Jesu. Das Baum des Lebens und der Baum des Erkenntnis, die wiederhergestellt. Und so ist die Weihnachtsbaum zu verstehen. Ein Baum des Lebens und ein Baum des Erkenntnis, beide sind gebunden in Jesus. Wie die Lichter auf die Weihnachtsbaum. Das ist alles jüdisch, das ist alles Jesus selbstverständlich, das ist alles alttestamentlich. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus, du weißt die große Gefahr in die Zeit der Verfolgung, in diese Endzeit, die Zeit der Wegfall. Wir wollen ein unerschütterlicher Glauben haben. Wenn Glaube gegründet ist auf Gefühle, auf besondere Erlebnisse, so eine Glaube kann sehr schnell verloren gehen. Wenn wir geprüft sind, wie Mark Twain war, und sein lieblingster Tochter gestorben ist, Glaube kann schnell verloren gehen. Aber Glaube kann nicht verloren gehen, wenn sie biblisch gegründet, und ich meine biblisch, in deine Bibel, das Alte Testament, deines Selbstverständnis. Du bist die ganze Bibel, das ist in dir. Und wenn wir diese Bibel so sehen, wir haben ein unerschütterlicher Glaube, denn unser Glaube ist ein geschichtlicher Glaube, gegründet auf die ganze Weg vom Alten bis Neuen Testament mit dich, Herr Jesus, im Mittelpunkt. Wir hoffen und beten, dass viel so ein tief gegründet, unzerstörbarer Glauben, ein wahrer biblischer Glauben erleben und miterleben werden. Amen.